Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Glücklich Promovieren. Ich bin Dr. Marlies Klamt, Promotionscoachin, Trainerin für Promovierende und dein Host hier im Podcast, wo ich Tipps und Strategien mit dir teile, die dir dabei helfen, glücklicher zu promovieren. Ich freue mich heute auf ein Interview und zwar gleich mit zwei Gästinnen. Zum einen mit Michaela Harlacher, die hat früher im Bankwesen gearbeitet, ist die Gründerin von Money Ladies und begleitet heute Frauen auf dem Weg zur finanziellen Unabhängigkeit. Und last but not least ist sie selbst vierfache Mutter. Und die zweite Gästin heute im Interview ist Regina Ruf. Sie hat gerade in germanistischer Linguistik promoviert, ihre Doktorarbeit verteidigt und hat schon während ihrer Promotion begonnen, sich aktiv um ihre Finanzen zu kümmern. Und vielleicht kurz als Anekdote, wie wir uns kennengelernt haben und wie es dann schlussendlich auch zu diesem Interview gekommen ist. Regina hat bei der Vorbereitung auf ihre Verteidigung meinen Disputationskurs gemacht. Sie hat mir Feedback dazu gegeben. Dann sind wir dadurch in den Austausch gekommen. Und dabei sind wir auch auf das Thema Finanzen zu sprechen gekommen und dass sie ein Mentoring in dem Bereich gemacht hat. Und dann haben wir hin und her überlegt, wie wir vielleicht dazu ein Interview aufnehmen können. Und so kam es dann schlussendlich dazu, dass wir mit ihrer Mentorin Michael Harlacher und mit ihr selbst dieses Interview aufgenommen haben. Und ich habe mich sehr, sehr darüber gefreut, weil das Thema Finanzen und Promotion tatsächlich eines ist, über das ich schon lange gerne mal hier im Podcast sprechen wollte und ein Interview dazu machen. Und ich wusste aber nie mit wem. Also hat sich das prima angeboten. Geld und Finanzen sind tatsächlich Themen, über die ich sehr gerne spreche, die mich sehr interessieren. Und gerade in der Promotion finde ich es nochmal ein besonders spannendes Thema, weil ich glaube, dass gerade bei Frauen in der Wissenschaft das selten thematisiert ist und das ist ein Problem. Darüber sprechen wir auch heute. Wir sprechen darüber, wie Glaubenssätze, Unsicherheit und fehlende Strukturen ganz viele Promovierende davon abhalten, überhaupt anzufangen, mit dem Thema Finanzen sich auseinanderzusetzen und dann auch zu investieren. Und du darfst dich im heutigen Gespräch darauf freuen, zu erfahren, wie man den Einstieg in die Finanzplanung schafft, auch wenn du nur ein kleines Budget haben solltest. Du wirst erfahren, warum es sich immer lohnt, früh loszulegen und es aber auch nie zu spät ist, wie du trotz befristeter Verträge, Stipendien oder Elternzeit finanziell klug planen kannst. Und dann gibt es noch jede Menge praktische Tipps, damit du entspannt und selbstbestimmt mit Geld umgehst. Und keine Angst, das wird heute kein trockener Finanztalk, sondern es bleibt immer nahbar, praxisnah und motivierend. Und ich hoffe, dass du mit dieser Episode auch ein bisschen die Angst vor Geldthemen verlierst, falls du welche haben solltest, und mit einem guten Gefühl startest, dich damit auseinanderzusetzen. Ich freue mich sehr, heute gleich zwei Gästinnen im Podcast zu haben, und zwar Michaela und Regina. Michaela, magst du kurz erzählen, wer du bist und was für eine Rolle das Thema Finanzen in deinem Leben spielt?
Ja, ich bin die Michaela und mein Papa ist gestorben, als ich 6 Jahre alt war. Das bedeutet, meine Mama musste damals schon eine Vorbildfunktion einnehmen, gerade auch finanziell, dass wir einfach weiterhin selbstbestimmt leben konnten. Und Geld hat mich deshalb bestimmt auch schon immer fasziniert, dass ich auch mit 15 Jahren die ersten Aktien gekauft habe, bin dann zur Bank, habe zahlreiche Ausbildungen absolviert, habe vermögende Kunden betreut, war in der Führung tätig. Und ja, seit 2020 habe ich das Money Ladies Mentoring ins Leben gerufen und bringe jetzt Frauen bei, wie Finanzen funktionieren. Ich komme aus Bayern, habe 4 Kinder zwischen 7 Monaten und 10 Jahren und ja, es ist einfach so mein Herzensding, Frauen dahin zu bringen, so zu leben, wie sie möchten und natürlich auch finanziell unabhängig zu sein.
Also ein Thema, was dich schon dein ganzes Leben stark begleitet. Regina, bei dir ist es, glaube ich, ein bisschen anders. Erstmal herzlichen Glückwunsch, du hast ja vor kurzem deine Promotion verteidigt und du hast dich schon während deiner Promotionszeit auch mit dem Thema Finanzen beschäftigt. Ich weiß nicht, ob du dich auch schon davor damit beschäftigt hast. Magst du mal ein bisschen erzählen, wie deine Reise mit dem Thema Finanzen so begonnen hat und was da auch in deiner Promotionszeit passiert ist?
Ja, also vielen Dank erstmal. Genau, ich habe verteidigt. Ich habe meine Doktorarbeit in der germanistischen Linguistik geschrieben und habe eigentlich angefangen, zu Beginn meiner Promotion mich mit Finanzen zu beschäftigen, einfach aus dieser Angst der drohenden Altersarmut heraus. Und noch dazu habe ich im Ausland promoviert. Das heißt, ich habe in Deutschland ein bisschen was in die Rentenversicherung einbezahlt, dann im Ausland. Es war also relativ absehbar, dass ich zusätzlich noch selber was machen muss. Und so bin ich dann letztendlich bei der Michaela im Mentoring gelandet und bin seitdem dabei geblieben. Das ist also mein Bezug zu Finanzen. Das ist jetzt circa 3,5 Jahre her. Und ja, es macht mir Spaß und deswegen bin ich immer noch hier.
Und was du da genau machst, da werde ich dich später noch danach fragen. Aber erstmal nochmal eine Frage an dich, Michaela. Du begleitest ja viele Frauen auf ihrem Weg zu finanzieller Unabhängigkeit, so wie du es auch gerade schon gesagt hast. Warum glaubst du, dass viele und vielleicht auch gerade Akademikerinnen erst zu spät anfangen, sich mit dem Thema Finanzen überhaupt zu beschäftigen?
Naja, ich glaube, es ist so, dass wir Frauen, wir sitzen ja grundsätzlich alle in einem Boot, ja? Und erzählen uns ja viele, viele Dinge, zum Beispiel typische Glaubenssätze, Geld macht nicht glücklich, wobei man aber sagen kann, na, unglücklich macht es bestimmt auch nicht. Und es bedeutet halt einfach auch Wahlmöglichkeiten, ja, dass man sagen kann, okay, ich möchte meinen Urlaub im Zelt verbringen oder im Fünf-Sterne-Hotel. Man hat einfach immer die Wahl. Oder man erzählt sich, ach, ich habe jetzt keine Zeit oder es passt jetzt eh wieder gerade nicht, ich habe so viel zu tun. Aber dafür kann man sich natürlich auch Abkürzungen holen. Gerade auch jetzt in der Zeit von künstlichen Intelligenzen kann man sich vielleicht auch unterstützen lassen. Oder man sagt, ach, ich habe noch gar nicht genug Geld, dass ich jetzt beginnen kann. Aber das Schöne ist ja, dass es heutzutage auch mit kleinen Beträgen funktioniert. Und so kann man einfach Schritt für Schritt auch diese Hürden abbauen im Umgang mit Geld und Wissen aneignen und dann in die Umsetzung kommen.
Danke, Michaela, ja für diese Ausführungen. Und du hast da schon ganz viele wichtige Punkte angesprochen, die Glaubenssätze, dass man auch mit kleinen Beträgen anfangen kann. Und das sind alles Themen, auf die möchte ich gleich nochmal ausführlicher eingehen. Erst aber nochmal das Thema Finanzen in der Wissenschaft. Ich habe den Eindruck, dass das was ist, was sehr selten thematisiert wird. Regina, nimmst du das auch so wahr? Und falls ja, hast du da irgendeinen Erklärungsansatz dafür?
Ich nehme das ganz genau so wahr wie du. Finanzen passen nicht in den akademischen Diskurs, der sich auf inhaltliche und theoretische Aspekte konzentriert. So diese Finanzen gehören in den Bereich der lebenspraktischen Fragen, die ausgeklammert werden im Alltag der Wissenschaft.
Michaela, willst du da noch was ergänzen?
Also ich nehme das genauso wahr wie Regina und ich erlebe das natürlich auch eben bei den Promovierenden, die bei uns sind, dass sie genau diese Themen eben haben, wie es Regina gerade beschrieben hat. Und da gehen wir natürlich dafür, dass wir da dann auch unterstützen und hinführen zu diesem Thema und Lösungsmöglichkeiten aufzeigen.
Ich glaube, was du vorher gesagt hast, Michaela, so geht es ganz vielen Hörerinnen jetzt auch, dass sie denken, ja, Finanzen, ich weiß schon, eigentlich müsste ich mich darum kümmern, aber dann schieben sie es eben doch immer wieder auf. Und ich würde gerne noch ein bisschen ausführlicher mit euch beiden darüber sprechen, woher das kommt und warum sich so viele und vor allem auch Frauen so ungern mit Finanzen beschäftigen. Michaela, du hast vorher schon einen Glaubenssatz erwähnt, den viele haben, nämlich Geld macht nicht glücklich. Was gibt es denn noch für weitere typische Glaubenssätze oder auch Hürden, die dir immer wieder begegnen, wenn Frauen über Geld sprechen?
Also es gibt wirklich ganz, ganz viele und jede Frau darf da natürlich individuell bei sich schauen, okay, was hindert mich denn daran? Warum habe ich dieses Thema noch nicht angepackt, obwohl ich weiß, ich müsste? Und diese typischen Glaubenssätze eben, ich habe jetzt überhaupt keine Zeit, ich kann jetzt nicht losstarten, es passt nicht in meinen Alltag, ich habe schon so viel zu tun mit meiner Promotion, ich habe gar keinen Kopf dafür und außerdem, ach, wo soll ich denn jetzt das Geld hernehmen, weil da die Promovierenden ja natürlich auch ganz andere Gegebenheiten natürlich mitbringen. Da weiß natürlich Regina auch viel besser dann darüber Bescheid, aber da ist es wirklich so, dass man hinschauen muss, okay, was habe ich aus der Kindheit, was bringe ich auch mit, was hindert mich daran? Und dann gilt es natürlich daran zu arbeiten und zu sagen, okay, ich nehme das jetzt an, arbeite an diesem Glaubenssatz, an meinen Glaubenssätzen, pack das wirklich an und gehe aber dann auch in die Umsetzung.
Regina, was waren denn deine Glaubenssätze so in Bezug auf Geld? Erinnerst du dich da noch? Und vielleicht gibt es auch immer noch Momente, in denen du merkst, ja, da denke ich auch immer noch in alten Mustern, diesen Glaubenssatz habe ich vielleicht noch nicht so ganz aufgelöst, jetzt in Bezug auf Finanzen?
Ja, sehr präsent war bei mir einfach, dass Finanzen etwas sehr Kompliziertes sein müssen. Ein Feld, das ganz schwer zu durchdringen ist, einfach riesig und kompliziert. Und man muss unbedingt gut in Mathe sein, um da überhaupt einen Fuß in die Tür zu bekommen. Das stimmt natürlich so alles nicht. Mittlerweile weiß ich es Gott sei Dank besser. Und also keine Sorge an alle, die denken, man müsste gut in Mathe sein und das passt gar nicht zu mir. Ich bin Linguistin, es passt auch nicht zu mir. Ich habe es auch geschafft und ich glaube auch relativ gut. Und deswegen kann das auch jeder.
Und Regina, was würdest du sagen, wie hat sich so dein Blick auf Geld oder auch deine Beziehung zu Geld, wenn wir es ein bisschen mehr personalisieren wollen, verändert, seit du jetzt auch angefangen hast, dich einfach intensiver damit zu beschäftigen?
Meine Beziehung zu Geld ist jetzt sehr viel entspannter. Ich kann auch mir mehr Sachen gönnen, einfach weil ich weiß, wie viel Budget ich auch zur Verfügung habe. Ich weiß auch genau, dass mein Finanzplan steht und das passt und dass ich eben auch Geld zur Verfügung habe, dass ich dann einfach nur für mich ausgeben darf. Und dann darf ich mir auch was Gutes tun. Und wenn es nun mal mehr kostet, als ich mir das früher mal geleistet und gegönnt hätte.
Ja, das kenne ich auch sehr gut von mir. Ich war auch immer ein sehr sparsamer Mensch und habe versucht, möglichst wenig auszugeben, aber auch mit der Angst im Hintergrund, bis ich mir dann wirklich einen guten Überblick über meine Finanzen verschafft habe. Und dann ist es auch ein schönes Gefühl, wenn man dann mit viel mehr, ja, Selbstbewusstsein oder mit dem Wissen, dass einem das jetzt nicht Möglichkeiten raubt, Dinge zu bezahlen, die wirklich wichtig sind, dann auch Dinge genießen kann und das Geld für sich ausgeben. Jetzt ein Wort, was Regina vorher schon benutzt hat, in Bezug auf das Thema Finanzen war das Wort Spaß. Und ich glaube, das ist so eins, was jetzt nicht den meisten Hörerinnen vielleicht als erstes in den Sinn kommt, wenn sie an das Thema denken. Was bereitet euch denn so viel Freude an dem Thema? Michaela, vielleicht möchtest du starten.
Ja, also es ist wirklich so, dass mir Finanzen von klein auf Spaß gemacht haben. Ich kann es nicht anders ausdrücken. Bei mir war das einfach so. Und ich habe einfach gemerkt, dass es sehr viel natürlich dann mit Selbstbestimmung zu tun hat. Es macht mir Spaß, eben was ich vorhin angesprochen habe, immer diese Wahl zu haben, wähle ich dies oder das, einfach diese Freiheit. Dann wächst man über sich hinaus, Selbstbewusstsein, weil, ich sag's auch immer, wie viele nehmen denn ihre Finanzen wirklich in die Hand? Wie viele können denn zum Beispiel Aktien analysieren? Also das macht auch wirklich ganz, ganz viel mit der Person selber. Und auch beim Tun wird sich der Spaß entwickeln. Selbst wenn man es vielleicht am Anfang nicht glauben mag, ja. Aber der Spaß kommt, weil es auch so viele Möglichkeiten mittlerweile gibt, in die man investieren kann. Ja, also das ist nicht mehr langweilig. Da öffnet sich ein Horizont, wirklich, wenn man da über den Tellerrand hinausschaut, was es alles gibt an Investitionsmöglichkeiten. Das ist so, so, so schön.
Regina, wie sieht das bei dir aus? Michaela hat mich ja schon total überzeugt, aber möchtest du noch was ergänzen, was bei dir so den Spaß bringt? Bei dir war es jetzt nicht so, dass du dein ganzes Leben schon Spaß am Thema Geld hattest?
Ja, das stimmt. Bei mir ist es dieses sich in ein Thema reinfuchsen, das kennen wir alle sehr gut während der Promotion. Und dieses Thema, das wird dann ab einem gewissen Zeitpunkt sehr überschaubar und sehr, sehr greifbar. Und wenn man dann sieht, dass die eigenen Handlungen zu schönen Ergebnissen führen, dass also das angelegte Geld tatsächlich für einen arbeitet und mehr wird, das ist doch sehr befriedigend. Und das ist ein Bereich in meinem Leben, der jetzt einfach aufgeräumt ist und gut strukturiert. Und daran habe ich sehr viel Spaß.
Ich hoffe, wir konnten jetzt schon ein paar Hörerinnen ermutigen, die vielleicht auch Lust bekommen haben, sich näher mit dem Thema zu beschäftigen. Bleibt natürlich die Frage, wie starte ich denn jetzt konkret? Was sind die ersten Schritte? Michaela, was würdest du jemandem beantworten, der sich genau diese Frage stellt? Wo fange ich an? Was sind die absoluten Basics, mit denen sich jede Promoventin mal beschäftigen sollte im Hinblick auf das Thema Finanzen?
Also ich würde dir vorschlagen, dass man erstmal schaut, wie sieht es denn mit meinen Einnahmen und Ausgaben aus? Also wirklich mal so ein Haushaltsbuch führen. Die einen lieben es, die anderen hassen es. Aber da wäre es wirklich gut, mal die Popobacken zusammenzukneifen, sich hinzusetzen und so ein Haushaltsbuch zu führen. weil schon allein da gewinnt man so viele Erkenntnisse. Gibt es zum Beispiel Abos, die ich nicht mehr nutze, Handyverträge, die ich vielleicht günstiger bekommen kann. Also da gibt es schon ganz, ganz viele Stellschrauben, die man drehen kann. Und da kann man dann vielleicht schon wieder mehr Geld rausholen, um das wiederum zu investieren. So, dann gibt es ein Kontenmodell. Das mache ich mit den Money Ladies auch immer ganz individuell. Man kann ein 3-Konten-Modell machen, 5 Konten, 7 Konten, ja, wie man möchte. Und das läuft unter dem Motto, spart dich arm. Ja, also man bekommt das Geld aufs Konto und dann verteilt man es. Zum Beispiel 10% aufs Spaßkonto, 10% aufs Investitionskonto, 50% Miete, Lebenshaltung und so weiter. Also da auch bitte einfach den individuellen Weg finden. Und dann vielleicht noch den Latte-Faktor. Da könnte man sich einfach immer fragen, okay, brauche ich das jetzt unbedingt? Macht mich das wirklich glücklich oder eher nicht? Und ich investiere es für meine Zukunft. Warum Latte-Faktor? Das hängt damit zusammen, wenn man sich zum Beispiel jeden Tag ein Latte kauft, summiert sich das natürlich auf den Monat. Braucht man den jeden Tag oder, wie gesagt, investiert man es in das Lieblingsinvest zum Beispiel? Also das wären mal 3 so grundlegende Dinge, die man sofort umsetzen kann.
Danke für diese wertvollen Tipps, Michaela. Hast du vielleicht auch noch eine Empfehlung, was das Haushaltsbuch angeht? Würdest du sagen, das macht am meisten Spaß, um wieder zurück auf das Thema Spaß zu kommen, mit einer App vielleicht? Würdest du sagen, mach das einfach in einem kleinen, wirklich in einem Buch auf Papier, in einer Excel-Tabelle? Was empfiehlt sich da? Oder einfach so, wie es einem selbst am besten liegt?
Ja, das ist das beste Stichwort, Marlies, so wie es einem am besten selber liegt, weil ich bin immer für Individualität. Und meine Erfahrung sagt, die möchte es gern in der App, die andere möchte es gerne händisch in einem Buch, die andere hat es gern in einer Excel-Tabelle. Also da einfach auch finden, was einem Spaß macht, ja, dieses Haushaltsbuch zu führen. Hauptsache, es ist erledigt.
Regina, wie bist du denn damals gestartet vor 3,5 Jahren, als du deine Finanzreise begonnen hast? Gab es da so einen Moment, an dem du dachtest, so jetzt verstehe ich es, jetzt kann ich wirklich auch in die Umsetzung gehen? Oder vielleicht erinnerst du dich auch noch an den Moment, wo du sagst, ab da hat es sich dann irgendwann leicht angefühlt. Was waren deine ersten Schritte? Das waren jetzt sehr viele Fragen, aber fang einfach mal da an, wo du möchtest.
Den Punkt gab es tatsächlich. Der Punkt war erreicht, als ich dann das Mentoring komplett durchgearbeitet hatte und so den Überblick hatte und verstanden habe, was es eigentlich alles für Möglichkeiten gibt, für mich dann gut vergleichen konnte, welches Investment passt zu mir, zu meiner Situation. Dann habe ich einen Plan aufgestellt und den umgesetzt. Und das war einfach der Punkt, an dem sich das sehr, sehr leicht und sehr frei angefühlt hat.
Regina, willst du uns auch verraten, was deine Investier- oder deine Finanzstrategie ist? Natürlich in dem Detail, in dem du das gerne mit uns teilen möchtest.
Ja, kann ich gerne machen. Ich investiere für meine Rente hauptsächlich in ETFs. Das ist so der große Sicherheitsbaustein in meinem Depot. Aber ich mache noch alles Mögliche. Ich habe Aktien, ich habe Rohstoffe, ich habe Krypto. Einfach dann diese kleinen Dinge, die, mit denen man sich auch immer mal wieder beschäftigen kann. Und die bringen dann tatsächlich den Spaß. Die ETF-Sparpläne, die sind sehr dankbar, die laufen so automatisch vor sich hin. Das können wir alle brauchen, gerade in der Promotion einmal aufgesetzt und es ist einfach automatisiert. Dann muss man sich nicht mehr damit beschäftigen, muss damit keine Zeit mehr verbringen. Das ist ganz schön, aber so diese kleinen Sachen, die Spaß machen, die dürfen auch gerne sein.
ETFs sagen vielleicht nicht allen was. Michaela, kannst du ganz kurz und in einfachen Worten erklären, was das bedeutet?
Ja, also ETFs bedeutet, dass da ganz, ganz viele Aktien in einem Korb sind, bedeutet eine breite Diversifikation. In so einem weltweiten ETF können über 3.500 Unternehmen drin sein und deswegen wird dort das Risiko sehr, sehr breit gestreut. Und historisch gesehen geht man von 7-8% pro Jahr an Rendite aus vor Steuer.
Michaela, jetzt ein wichtiger Punkt, den du vorher schon genannt hast, ist, dass viele denken, sie können erst investieren, wenn sie auch so viel Geld verdienen, dass da ordentlich was übrig bleibt. Und du hast das direkt schon ausgehebelt und hast gesagt, heutzutage kann man auch mit wenig Geld investieren. Kannst du da noch ein bisschen mehr dazu sagen, wieso es sich lohnt, auch mit kleinen Summen anzufangen?
Meiner Meinung nach lohnt es sich immer anzufangen, weil da kann man sich einfach auch die Frage stellen, ja, was ist denn die Alternative, wenn ich nichts mache oder die Vogelstrauß-Taktik anwende? Und mittlerweile ist es wirklich so, dass es technisch zumindest funktioniert bei den meisten, ich nenne es jetzt mal Plattformen, Börsen, ab 10 Euro pro Monat. Und deswegen kann ich nur alle dazu ermutigen, wirklich loszulegen, auch gerne mit kleinen Beträgen, weil sich langfristig dann ja trotzdem etwas aufbaut.
Und man damit auch so ein bisschen Selbstbewusstsein aufbaut, denke ich, indem man sieht, was passiert, wenn ich Geld investiere, wie vermehrt sich das im besten Falle, geht vielleicht auch mal zurück und das dann vielleicht auch lernt auszuhalten und überhaupt ein Gefühl dafür bekommt, was passiert, könnte ich mir vorstellen.
Ja, richtig. Und auch Stichwort Zinseszinseffekt. Also es wird ja dann immer mehr und man kann es dann nicht mehr aufhalten. Und wie Regina schon erwähnt hat, man kann auch dieses, ja, ich sag mal, Zeitproblem aushebeln, indem man es einfach automatisiert. Das läuft einfach dann wunderbar vor sich hin, jetzt zum Beispiel mit diesen ETFs.
Michaela, das Thema Zinseszinseffekt würde ich gerne noch ein bisschen näher mit dir besprechen, aber lass es uns konkret machen, damit es nicht so abstrakt bleibt. Wie groß ist denn der Unterschied? Also angenommen, ich würde jetzt anfangen mit Ende 20 oder aber erst mit Ende 30 oder vielleicht auch erst mit Mitte 40 zu investieren. Kannst du da mal uns ein paar konkrete Beispiele geben, wie sich das dann auswirkt auf das, was mir zum Renteneintrittsalter übrig bleibt, wenn wir von so einer durchschnittlichen Rendite, wie du gerade schon genannt hast, von 7-8% ausgehen?
Ich würde es jetzt einmal Vorsteuern machen. Und zwar, wir nehmen jetzt einfach ein Beispiel. Wir nehmen diese 7%, die wir angesprochen haben, durchschnittliche Jahresrendite. Wir nehmen 200 Euro pro Monat. Und wir gehen einfach davon aus, bei den verschiedenen Startaltern, dass die Laufzeit ist, bis sie 65 Jahre alt sind. Ja, so.
In Ordnung.
Sehr gut. Bei einem Startalter von 28 Jahren nehmen wir her. Das heißt, man hat dann noch 37 Jahre Zeit, bis man 65 Jahre alt ist. So. Dann hat man selber 88.800 Euro einbezahlt. Ja, diese 200 Euro monatlich für 37 Jahre sind 88.800. So. Und dann ist der Endwert, wenn man 65 Jahre alt ist, 377.300 Euro. Ja? Und das ist ja schon enorm, eben was dieser Zinseszins und dieses Investieren natürlich ausmachen, was aus diesen monatlich 200 Euro dann letztendlich geworden ist, bis man 65 ist. Und natürlich ist es so, je früher man anfängt, desto besser. Aber auch das Beispiel jetzt mit 38 Jahren, da hat man dann noch 27 Jahre Zeit. Man hat 64.800 Euro einbezahlt. Und aus diesen 64.800 werden dann auch 184.900 Euro. Ja, also auch noch fast eine Verdreifachung. So, dann machen wir noch dein Beispiel, Marlies, mit diesen 45 Jahren, also Mitte 40. Da hat man dann ja noch 20 Jahre Zeit bis zum 65. Lebensjahr. Und man zahlt in diesen 20 Jahren 48.000 Euro selber ein. Und bekommt dann 104.200. Heißt auch noch eine gute Verdoppelung. Also das muss man sich mal vorstellen, was da wirklich auch möglich ist, wenn man später beginnt.
Ja, vielen Dank. Das sind wirklich sehr beeindruckende Zahlen. Michaela, die das auch nochmal schön anschaulich machen. Ich habe diese Zeitpunkte auch ausgesucht, weil so Ende 20, da fangen viele mit der Promotion an oder sind vielleicht auch mittendrin. Ende 30 sind viele fertig, manche fangen auch erst an. Mitte 40 ist auch nochmal so ein Zeitpunkt, wo dann oft entweder nochmal so eine Schwellensituation ist, wo man dann vielleicht die Professur anfängt, oder aber, wenn man vielleicht durch Kinderzeiten lange ausgesetzt hat, auch viele nochmal die Promotion tatsächlich anfangen. Deshalb waren das so die Zeitpunkte, die ich ausgesucht habe. Und du hast jetzt sehr anschaulich gezeigt, dass es sich zu jedem der Zeitpunkte lohnt, anzufangen, aber je früher, umso besser. Was würdest du denn sagen, welche Art der Investition, Michaela, ist aus deiner Sicht für die einzelnen Lebensphasen oder Einkommenssituationen sinnvoll? Also es hängt ja auch immer davon ab, habe ich Kinder oder nicht? Habe ich andere Verantwortlichkeiten, auch finanziell für andere Menschen? Wie viel verdiene ich überhaupt? Habe ich eine Teilzeitstelle, arbeite ich Vollzeit? Kannst du da Empfehlungen aussprechen, was das Alter angeht oder die Lebenssituation? Oder würdest du sagen, mit ETFs kann man nichts falsch machen? Da kann man immer starten, weil man dann auch sehr variabel vielleicht anpassen kann, ob man die Sparrate hoch oder runter setzt.
Also da finde ich, darf man vorher noch ein paar Schritte gehen. Ja, die Glaubenssätze haben wir schon angesprochen, ja, aber auch so, was sind denn meine Ziele? Wo will ich denn überhaupt hin? Ist es das, dass ich keine Pfandflaschen sammeln will oder eben dann mit den Kindern und so weiter? Also da auch mal reingehen, Ziele, Träume, Wünsche. Wie viel Geld brauche ich überhaupt für das Leben, das ich leben möchte? Dann auch schauen, okay, wie schaut es denn mit meinem Risikobewusstsein aus? Was passiert denn, wenn der Markt mal nicht so läuft, wie ich es gerne hätte, wenn nicht nur alles grün ist, sondern auch rot? Also da darf man auf jeden Fall hinschauen. Und ich würde schon sagen, mit diesen ETFs kann man sehr, sehr, sehr viel richtig machen. Gerade zum Start, das kann auch gerne das Kann-Investment sein, ebenso wie es Regina auch aufgestellt hat, für die Rente, für die Pension, dass man diese Lücke eben schließen kann. Und da kann man wirklich auch schon mit 10 Euro beginnen. Aber genauso würde ich dann wirklich schauen, Wissen anzueignen, Wissen zu vertiefen, weil es halt so viele lustige Dinge gibt. Ja, man kann mittlerweile auch Sparpläne auf Aktien machen. Man kann Krypto-Sparpläne machen. Man kann Crowd-Investing-Sparpläne machen, Gold-Sparpläne, Silber-Sparpläne. Also da ist mittlerweile so, so viel möglich, sowohl als Einmalbetrag als auch eben Sparpläne.
Regina, mach's doch für uns auch nochmal konkret, was es für sich persönlich bedeutet hat. Kannst du oder möchtest du mit uns teilen, mit welchem Alter du angefangen hast mit dem Investieren und, falls du dich noch erinnerst, mit welcher Sparrate du damals angefangen hast?
Ja, ich habe angefangen, ich denke so mit 28. Richtig aufgesetzt war das dann mit 30. Das war mein Ziel. Vor meinem 30. Geburtstag muss das stehen und dann muss ich Bescheid wissen über Finanzen und das muss geklärt sein und das habe ich so auch erreicht. Am Anfang waren es, denke ich, 300 Euro vor dem Mentoring mit Michaela. Und mittlerweile laufen so allein in die ETFs circa 500 Euro im Monat.
Und wenn du es mit uns teilen möchtest, was ist dein Ziel dabei? Ist dein Ziel auch die finanzielle Unabhängigkeit oder vor allem für die Rente gut vorzusorgen, sodass du da nicht in der Altersarmut landest?
Mein Ziel ist in erster Linie, die Rentenlücke zu schließen und nicht in der Altersarmut zu landen. Also das war auch der Grund, warum ich angefangen habe, mit der ganzen Thematik mich überhaupt zu beschäftigen. Und mittlerweile weiß ich, dass ich das gut erreichen werde. Das ist gar nicht mehr das Problem. Also darf es jetzt auch gerne ein bisschen mehr werden.
Ja, sehr schön. Dann möchte ich gerne ein bisschen zu einem anderen Thema wechseln oder einem Thema, was damit verbunden ist, aber einen anderen Schwerpunkt hat. Und zwar ist es ja so, dass leider befristete Verträge, Stipendien, die auslaufen oder auch Momente, in denen man vielleicht zwischen Verträgen an der Universität Arbeitslosengeld beziehen muss oder darf, zum Alltag vieler Promovierender gehört. Lass uns doch mal ein bisschen darüber sprechen, wie man da trotzdem finanziell planen kann. Regina, ich weiß von dir, dass es auch bei dir so war, dass du während deiner Promotion in Projekten gearbeitet hast. Was für finanzielle Herausforderungen können dadurch entstehen, wenn man viele befristete Verträge hat?
Das Problem an den Anstellungen an Universitäten ist genau diese Befristung oder auch oft Teilzeitanstellungen, die in Wahrheit keine Teilzeitanstellungen sind. Man wird Teilzeit bezahlt, aber Arbeitspensum ist ja bei 100 und mehr Prozent. Und genau diese ganzen befristeten Verträge, Projekteinstellungen, die laufen einfach zu einem gewissen Zeitpunkt aus, was nicht automatisch bedeutet, dass die Arbeit zu diesem Zeitpunkt auch fertig ist. Oft ist das dann so, dass man in diesen Zwischenzeiten, die man hat, also hoffentlich handelt es sich nur um Zwischenzeiten, trotzdem weiterarbeitet, dafür aber kein Geld bekommt, was natürlich Auswirkungen auf unsere Finanzplanung hat. Das heißt, hier müssen ganz andere Polster gebaut werden. Wir schaffen uns Rücklagen, um diese Zeiträume dann auch gut überbrücken zu können. Und dann funktioniert das. Und gerade im Hinblick auf ETF-Sparpläne ist das sehr einfach zu lösen. Die können jederzeit angepasst werden. Das heißt, sie können auch ausgesetzt werden, pausiert werden, später wieder aufgenommen werden oder auch einfach reduziert oder erhöht werden. Da ist volle Flexibilität gegeben, sodass wir das an unsere Situation ganz individuell anpassen können.
Michaela, möchtest du da noch was ergänzen, wie man als Promovendin, wenn man kein gleichmäßiges Einkommen hat, über den Zeitraum der Promotion hinweg diese Phasen trotzdem planen kann? Regina hat ja schon viele Ideen gegeben, aber vielleicht hast du noch ein paar Ergänzungen in dem Bereich?
Ja, also in finanzieller Hinsicht ist es natürlich auch immer möglich, wenn man sagt, okay, jetzt ist die finanzielle Situation besser, dass man da halt dann auch richtig reinbuttert, eben mit Einmalbeträgen zum Beispiel in ETFs investiert, dass man in den Zeiten, in denen man nicht so viel Geld zur Verfügung hat, dann einfach wieder weniger macht und auch kein schlechtes Gewissen haben braucht, oje, oje, jetzt kann ich da nichts für meine Ziele tun, sondern dass man da auch einfach entspannt bleiben kann. So kann man einfach die Finanzen auf jegliche Lebenssituation ausrichten und auslegen, wie es zu den Promovierenden eben passt.
Ein Punkt, den wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, der vielleicht aber auch wichtig ist, damit hier kein falsches Bild aufkommt, ne? Wir haben jetzt die Situation uns überlegt, dass jemand ein unregelmäßiges Einkommen hat, einen Sparplan aufsetzt, jetzt zum Beispiel wie bei Regina mit 300 Euro startet oder vielleicht auch sogar mit 500 Euro Sparrate im Monat. Jetzt ist das Geld ja erstmal gebunden und das ist nicht immer, wenn man es jetzt wirklich bräuchte, vielleicht dann nicht ein guter Zeitpunkt, es zu verkaufen. Wie sieht das denn mit dem Thema Rücklagen oder Notgroschen aus? Was sind da eure Empfehlungen? Wie viel sollte ich zur Seite haben, auch gerade in der Promotion, um Zeiten, in denen ich vielleicht kein Einkommen habe oder ein sehr viel geringeres, durch Arbeitslosengeld 1 zum Beispiel, damit ich die dann trotzdem gut überbrücken kann und da nicht in Panik gerate und dann nachher was zu einem schlechten Preis verkaufen muss, was eigentlich meine Altersvorsorge sein soll.
Ja, ich würde anfangen. Also ganz wichtig für alle sind diese Rücklagen für Promovierende natürlich umso mehr, um diese Zeiten zu überbrücken. Es wird im Normalfall gesagt, man sollte 3 Monatsgehälter zurücklegen. Ich würde für Promovierende tatsächlich zu ein bisschen mehr raten, damit man diese Pausen oder das, wenn dann die Finanzierung ausläuft nach der Doktorarbeit, dass man diese Zeiten wirklich gut überbrücken kann und nicht auf Arbeitslosengeld angewiesen ist. Nicht jeder Doktorand, nicht jede Doktorandin bekommt hinterher tatsächlich Arbeitslosengeld. Nicht bei jedem besteht dieser Anspruch. Deswegen würde ich eher zu 6 Monatsgehälter raten bei Promovierenden, sodass ein halbes Jahr einfach gut überbrückbar ist und man nicht in Schwierigkeiten gerät.
Michaela, wolltest du da noch was ergänzen?
Ja, gerne. Und zwar würde ich jetzt wieder den Part einwerfen. Wo parkt man denn diesen, ich nenne es immer gerne Füllegroschen, ja, weil Not ist so, ja. Deswegen also diesen Füllegroschen kann man dann natürlich auf einem Tagesgeld zum Beispiel parken, ja, an das man jederzeit hinkommt, aber halt trotzdem noch ein bisschen Zinsen abwirft, je nachdem wie halt die aktuelle Zinssituation einfach ist. Aber im Hinblick ja auch auf die Inflation, dass man da halt noch ein bisschen was rausholt und auch dieser Füllegroschen ja nicht so an Kaufkraftverlust auch einbüßt. Ja, also auf das kann man schauen, nicht einfach auf dem Girokonto oder so unverzinst rumliegen lassen, sondern auch für ein paar Zinsen.
Regina, du hast gerade schon gesagt, nicht jede Promovendin hat auch Anspruch auf Arbeitslosengeld 1. Kannst du da uns ein bisschen mitnehmen in deine Überlegung, warum ist das so, wer hat keinen Anspruch und weshalb?
Sobald man ein Stipendium bekommt, wird im Normalfall nichts einbezahlt in Sozialversicherung und in die Rentenvorsorge. Daraus ergeben sich hinterher auch einfach keine Ansprüche auf Sozialversicherungen und Rente. Das heißt, bei einem Stipendium handelt es sich nicht um ein klassisches Angestelltenverhältnis, wie wir das aus der freien Wirtschaft kennen. Und deshalb fehlen uns einfach gewisse Sicherheitsbausteine, die normalerweise das soziale Netz auffangen würde. Und gerade wenn man aus einem Stipendium dann rauskommt, hat man eben keine Ansprüche auf Arbeitslosengeld I.
Vielen Dank für die Erläuterung, Regina. Ein weiterer Punkt, der ja viele Promovenden beschäftigt, ist die Familienplanung, weil das ja oft auch in die Zeit fällt, in der man die Promovierung macht. Aber es ist auch gerade in der Qualifizierungsphase dann doch ein sensibles Thema, auch finanziell. Regina, du hattest schon erwähnt im Vorgespräch, dass es bei Stipendien und Anstellungen Unterschiede gibt, wenn man Elternzeit nimmt. Magst du auch hier kurz erklären, wo da die wichtigsten Unterschiede liegen?
Ja, auch hier ist es genau das gleiche Problem. Wenn man ein Stipendium hat, hat man keine gesetzlichen Ansprüche auf Elterngeld und so weiter, die man hat, wenn man eine feste Anstellung hat. Dessen muss man sich einfach sehr bewusst sein und entsprechend planen und vorausschauen. Dazu kommt noch, dass ein Stipendium nicht automatisch verlängert wird um die Zeit, die man dann in Mutterschutz ist, beziehungsweise in Elternzeit. Das heißt, auch hier gilt es einmal, die Voraussetzungen zu prüfen, bevor man in die konkrete Planung geht.
Genau, das ist auf jeden Fall immer eine gute Idee. Es ist ja auch von Stipendium zu Stipendium unterschiedlich. Und es gibt auch durchaus welche, die sich dann verlängern um ein Jahr zum Beispiel. Aber das sollte man natürlich vorher geprüft haben, damit man dann auch mit dem Geld rechnen kann. Worauf sollte ich denn als Frau achten, wenn ich eine Elternzeit plane oder vielleicht auch, wenn ich gerade schon in der Elternzeit bin, besonders wenn ich befristet angestellt sein sollte oder vielleicht über ein Stipendium finanziert bin? Wer auch immer von euch sich berufen fühlt, zu antworten.
Ich kann anfangen und Michaela kann gerne ergänzen. Also grundsätzlich sollte man sich Gedanken machen, wie in dieser Zeit, in der man aussetzt, trotzdem die Altersvorsorge weiter geregelt wird, wie zum Beispiel die Sparpläne weiter finanziert werden können. Da darf man gerne auch mal auf den Partner zurückgreifen, der ja auch gerne eine Familie gründen würde oder schon gegründet hat. Und man muss sich auch auf jeden Fall Gedanken machen, wie man hinterher weitermachen möchte. Also wie kann dieser Wiedereinstieg funktionieren? Gerade wenn ich in der Wissenschaft bleiben möchte oder auch wieder zurückkehren möchte, wie kann das gut funktionieren, dann auch noch mit Kindern? Oder möchte ich dann überhaupt wieder 100% einsteigen? Ist eine Teilzeitanstellung möglich? Das ist in der Wissenschaft auch oft schwierig. Man muss sich dessen einfach bewusst sein und sich vorab schon mal Gedanken machen, bevor man anfängt, eine Familie zu planen.
Ja, ich kann da Regina nur beipflichten, wie sie sagt, einfach vorher Gedanken machen, wie wollen wir das handeln, wie schaut es mit dem Partner aus, mit der Partnerin, wer macht was, wie werden die Finanzen aufgeteilt, wie ist es, wenn ich Elterngeld bekomme, da fällt ja ein Teil weg zum Gehalt. Also da einfach auch in den Austausch gehen mit dem Partner. Und das besprechen, wie gehen wir da vor? Wie schaut es mit der Betreuung aus? Wie schaut es mit, was ganz oft gerade in den Medien hoch und runter gespielt wird, Mental Load, ja? Wer bedient das neben der Anstellung oder dem Stipendium oder was auch immer? Also da geht es wirklich viel in den Austausch zu gehen und in die Planung.
Also in den Austausch gehen, in die Planung gehen, habe ich jetzt schon rausgehört, ist sehr wichtig, um auch als Frau weiterhin gut aufgestellt zu sein, wenn man Kinder bekommt. Könnt ihr vielleicht auch ein paar weitere Tipps geben, wie man die Partnerschaft und die Finanzen so gestalten kann, dass das dann auch wirklich passiert, dass beide Elternteile Verantwortung übernehmen und langfristig abgesichert sind? Weil was ich leider immer wieder beobachte, ist tatsächlich, dass viele Frauen und auch Akademikerinnen dann doch wieder in traditionelle Rollenmuster zurückfallen, wenn erstmal Kinder da sind.
Es ist meiner Meinung nach sowieso sehr schade, wenn Frauen, die wirklich sehr, sehr gut ausgebildet sind, dann so zurückstecken, dass sie möglicherweise nicht mehr da anknüpfen können, wo sie aufgehört haben. Das heißt, das sollte auf jeden Fall beachtet werden und mit dem Partner oder der Partnerin besprochen werden, sodass vielleicht eine gute Möglichkeit gefunden werden kann, damit beide beruflich ihre Ziele erreichen, aber auch die Familienplanung nicht hinten runterfallen muss.
Ja, sehr, sehr gut, Regina, weil da gilt es wirklich, ja, vielleicht auch Kompromisse zu finden. Wie geht man das an? Und es ist ja wirklich eine grundsätzliche Herausforderung bei Frauen, ja, nicht nur bei Doktorandinnen, sondern es ist einfach ein grundsätzliches Thema.
Und wie kann das vielleicht konkret aussehen? Ja, man schaut sich eben diese Einnahmen-Ausgaben an. Haushaltsbuch ist ja schon erledigt. Wie teilt man das auf? Wer ist für was zuständig? Wer geht in Elternzeit? Wird das geteilt? Was ist mit dieser Differenz von einer Gehaltsanstellung zu dem, was in der Elternzeit kommt? Wie wird das ausgeglichen? Ja? Möchte vielleicht der Partner für die Frau für diese Zeit ein ETF besparen für die Rentenlücke, für die Zeit, in der sie halt nicht so viel einzahlt? Also da gibt es wirklich ganz, ganz konkrete Dinge, die man dann einfach umsetzen kann.
Michaela, eine Frage an dich, und wenn du sie nicht beantworten möchtest, dann schneiden wir sie einfach komplett raus. Michaela, wie sieht das denn bei dir aus? Ich weiß nicht, ob du in einer Partnerschaft bist, du hast 4 Kinder. Wie habt ihr das denn aufgeteilt?
Ja, zu den 4 Kindern gibt es auch einen Mann, und bei uns ist das tatsächlich sehr getrennt. Die Finanzen, ja. Er macht sein Ding, geht in seiner Tätigkeit auch komplett auf, und ich habe mein Ding. Ich bin schon sehr, sehr, sehr lange finanziell unabhängig, eben aufgrund dessen, dass mir das ja passiert ist mit meinem Papa, ja, und meine Mama mir das vorgelebt hat. Und es ist schon ein sehr gutes Gefühl zu wissen, dass ich ihn für finanzielle Dinge einfach nicht brauche. Ja, also es gibt da keinerlei Abhängigkeiten bei uns. Und das ist schon schön.
Das glaube ich dir sofort. Das war jetzt wirklich jede Menge Input, den ihr uns da gegeben habt. Ganz toll und wirklich sehr viele wichtige Informationen. Lass uns doch zum Schluss nochmal einen Blick drauf werfen, worauf es wirklich ankommt. Nochmal ganz kompakt zusammengefasst. Was ist euer wichtigster Tipp für Doktoranden, die jetzt sagen, ja, ich will das Thema angehen, ich will mich endlich um meine Finanzen kümmern? Regina, vielleicht möchtest du starten?
Ja, unbedingt planen, sich der Probleme und Herausforderungen bewusst sein und danach dann handeln. Das wäre mein Tipp für jede und jeden.
Und dein wichtigster Tipp, Michaela?
Wissen aneignen, Fundament bauen und dann richtig in die Umsetzung gehen.
Und was wäre ein kleiner, realistischer Schritt, den ich wirklich heute noch gehen kann?
Also die eine, die möchte Learning by Doing, ja. Also falls die Zuhörerin Learning by Doing ist, dann kann sie auf jeden Fall ein Depot anlegen. Gerne auch bei einem Neo-Broker, sage ich jetzt mal. Und einen Welt-ETF mit 10 Euro besparen. Ja, ich glaube, das kann ich verantworten, ohne Empfehlung, ohne irgendwas, ja. Und wenn die Doktorandin sagt, nee, also ich muss erst wirklich alles 1000%ig wissen, wie was und so weiter funktioniert, dann wirklich erst Wissen aneignen und dann in die Umsetzung. Ja, also das kommt wirklich auf die Frau drauf an.
Regina, möchtest du da noch was ergänzen? Was wäre dein erster kleiner Schritt, den ich heute gehen kann?
Ich könnte mir heute schon einen Podcast anhören zum Thema Finanzen oder ein Buch raussuchen und das lesen, um anzufangen, mir Wissen anzueignen und in die Umsetzung zu gehen hinterher, wenn ich genug Wissen habe.
Oder das Buch zumindest bestellen, das bekommt man in 5 Minuten hin oder vielleicht in 10. Michaela, wenn jemand nach dieser Episode sagt, ich möchte das Thema jetzt wirklich ernsthaft angehen, wie kann man denn mit dir zusammenarbeiten?
Da gibt es natürlich verschiedene Wege. Was bei uns ganz, ganz wichtig ist, ist diese Nahbarkeit. Wir sind auch noch, wenn ich so sagen darf, sehr familiär unterwegs. Ja, wir sehen die Frau, die Individualität eben. Und dann kann man gern mal auf meine Website schauen, moneylady.de, einen Termin mit mir ausmachen, mit mir sprechen. Und dann schauen wir einfach, okay, was braucht sie, wo will sie hin? Und dann, wenn es passt, ja, was auch ganz, ganz wichtig ist, ja, in der Zusammenarbeit, dann bekommt sie ein Angebot von uns und kann dann sagen, ja, passt mit der Michaela oder gegebenenfalls nicht.
Deine Webseite werden wir auf jeden Fall auch auf der Seite zu dieser Episode verlinken. Jetzt noch zum Abschluss, wenn ihr einen Satz wählen müsstet, der euer Verhältnis zu Geld beschreibt, welcher wäre das?
Es hat eine Weile gedauert, aber mein Verhältnis ist mittlerweile sehr entspannt in Bezug auf Geld.
Naja, und mir macht ja Geld eh Spaß, schon seit Kindheit an.
Das heißt, wie würdest du sagen, wenn wir jetzt mal in so Mustern von romantischen Beziehungen denken oder freundschaftlichen auch, ist das ein guter Kumpel, mit dem du Spaß haben kannst, oder ist das so dein bester Vertrauter?
Also für mich ist es eine Freundin, ja. Ich kann es so beschreiben, ja, für mich ist Geld so meine Freundin, die mir mein Leben so ermöglicht, wie ich es gerne habe.
Ihr beiden, ich freue mich sehr, dass ihr hier im Podcast gewesen seid, dass wir gemeinsam über das Thema Finanzen, über Geld gesprochen haben, Thema, was mir persönlich auch sehr am Herzen liegt, und dass ich dabei zwei so kompetente Gesprächspartnerinnen hatte. Ich hoffe, dass wir viele Doktoranden ermutigen konnten mit diesem Interview, dass sie das Thema Finanzen in die Hand nehmen, dass sie das Thema aktiv angehen. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden für eure Zeit und für euren Input.
Danke dir.
Ich danke auch dir, Marlies, und natürlich auch dir, Regina, für ja, dieses tolle Gespräch. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Ich hoffe, du konntest aus diesem Gespräch genauso viel mitnehmen wie ich. Ich fand das wirklich prima, dass ich nochmal so vor Augen geführt bekommen habe, dass Finanzen wirklich der Schlüssel sind zu Freiheit, zu Selbstbestimmung und man auch schon in der Promotionsphase damit anfangen kann. Jeder kann starten, auch du, egal wie klein der Betrag ist. Du hast es gehört im Interview, schon mit 10 Euro im Monat bist du mit dabei. Also denk dran, wie bei der Promotion gilt auch in Bezug auf deine Finanzen, alles ist besser als nichts. Auch kleine Schritte reichen, um überhaupt erstmal anzufangen, um den Überblick zu verschaffen, um dich damit vertraut zu machen. Du musst nicht alles sofort perfekt machen, sondern das Anfangen zählt. Und damit schließe ich dann auch meine Frage heute, meine Handlungsaufforderung an. Womit wirst du heute noch anfangen? Wirst du dir ein Buch zum Thema Finanzen bestellen, so wie das Regina vorgeschlagen hat? Wirst du vielleicht direkt deinen ersten ETF-Sparplan eröffnen? Das dauert auch gar nicht lange. Wahrscheinlich könntest du das schon in einer Stunde geschafft haben, ohne Probleme. Das sind alles Dinge, mit denen du direkt anfangen kannst. Also setz dich jetzt vielleicht direkt hin, wenn du Zeit hast. Nimm dir eine halbe Stunde, nimm dir eine Stunde, vielleicht auch nur 5 Minuten. Und überlege dir, womit du heute einsteigen willst. Wenn du tiefer in das Thema reingehen willst, dann schau gerne auf Michaelas Webseite vorbei. Die verlinke ich dir natürlich auch nochmal in den Shownotes. Und jetzt ran an deine Finanzen, damit du nicht nur glücklich promovierst, sondern auch glücklich vorsorgst. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, freudiges Promovieren und erfolgreiches Investieren. Deine Marlies.